ich wollte eigentlich das Bewusstsein erforschen, aber Schlaf ist die Negation des Bewusstseins. Nur im Schlaf verlieren wir auf natürliche Art und Weise das Bewusstsein. Und um den Schlaf erstmal zu untersuchen, was läuft denn da molekularbiologisch ab, eignet sich eben die Fruchtfliege. Und genau, so begann es mit der Fruchtfliege.
So ein mini kleines Tier ist es ja, und man kann sich von außen kaum vorstellen, dass man da einen Unterschied dazwischen erkennt, ob dieses Tier jetzt eigentlich schläft oder chillt. Also wie funktioniert das? Wie findest du das raus?
Fruchtfliegen haben, wie wir Menschen, ein klassisches Vorschlafverhalten. Sie putzen sich vorher und dann gehen sie in eine klassische Schlafposition. Die neigen den Kopf nach unten. Die ganzen Insekten verbeißen sich eigentlich während des Schlafes mit ihren Mundwerkzeugen in Ästchen, damit sie beim Schlafen nicht weggeweht werden. Und bei Fruchtfliegen ist auch so, dass wenn die dann in dieser Position sind, sie deutlich weniger auf Reize reagieren, sind deutlich reaktionsträger. Und wenn man sie nicht schlafen lässt, also sie immer wieder anschubst, sobald sie zur Ruhe kommen, dann probieren sie am nächsten Tag den Schlaf nachzuholen. Und daher kann man eben halt ausgehen, dass die Tiere auch ganz gut schlafen. Im Labor untersuchen wir die mit so einem Infrarotstrahl, durch den der trackt, ob die sich gerade bewegen oder nicht.
Ja, Fruchtfliegen, die leben ja so zwischen 2 und 8 Wochen. Also es ist eine ganz andere Lebenszeit als die des Menschen. Wie lange schläft denn so eine Fruchtfliege?
Das ist eine ganz gute, das kommt ein bisschen auch auf die Art dann an, im Spezifischen, aber so und am Anfang des Lebens schlafen die Fruchtfliegen auch wie wir Menschen deutlich mehr. Und es gibt kurzschlafende und langschlafende Fruchtfliegen, genau wie bei uns Menschen. Und das ist auch wiederum genetisch determiniert. Und da haben wir sogar verschiedene Gene identifizieren können. So eine Fruchtfliege schläft so 400 Minuten, einige eben halt 800 Minuten, also das Doppelte nochmal davor. Ja.
Irgendwann bist du dann umgeschwenkt mit deiner Forschung und hast gesagt, nee, ich gucke mir nicht länger den Schlaf von Fruchtfliegen an, sondern den Schlaf von Schnecken. Warum denn eigentlich?
Die Schnecke ist ein ganz toller Organismus, und zwar hat die Schnecke nur 20.000 Nervenzellen. Das klingt jetzt erstmal viel, aber die Fruchtfliege hat eben schon 100.000, also Faktor 5 mehr. Und die Schnecke hat auch noch die größten Nervenzellen auf der ganzen Welt. Die sind bis zu 1 Millimeter groß und kann man teilweise mit dem bloßen Auge sehen. Und das macht sie für die Erforschung von Lernprozessen sehr gut. Und darum ist das Lernen und Gedächtnis bei denen auch sehr gut erforscht worden. Dafür gab es sogar im Jahr 2000 den Nobelpreis. Und Lernen und Gedächtnis hat ganz viel mit dem Schlaf zu tun. Wir brauchen den Schlaf wahrscheinlich, damit sich das Gedächtnis bildet. Und so dachte ich, okay, nehmen wir mal diese Schnecke, die sich noch besser untersuchen lässt, vor allem für die Gedächtnisprozesse, und schauen, was im Schlaf der Schnecke vor sich geht.
Und das ist ja auch das Thema deiner Promotion. Was untersuchst du denn da genau? Was ist deine Forschungsfrage sozusagen?
Die erste Frage war, nachdem ich herausgefunden hatte in Florida, dass die Schnecken tatsächlich den Schlafkriterien entsprechen, ob die den Schlaf auch fürs Lernen und Gedächtnis überhaupt brauchen. Und dann habe ich die Schnecken erstmal was lernen lassen, das war so ein Futtertest, und dann hatte ich sie wach gehalten oder schlafen lassen, und am nächsten Tag habe ich dann geschaut, wie gut sie es gelernt haben. Und da stellte sich ganz klar heraus, die Schnecken, die die Nacht über schlafen durften, die hatten sich richtig verbessert, die fielen auf so ein falsches Essensbonbon nicht mehr rein, wohingegen die Schnecken, die die Nacht durchgefeiert hatten mit mir, mit einer Dunkelkammerleuchte, ja doppelt so langsam waren. Also die waren nicht so helle geworden. Und dann als zweites Experiment dachten wir, okay, jetzt schauen wir mal in den Kopf rein. Und da bin ich jetzt vor 2 Jahren nochmal nach Cleveland gereist, und da haben wir so eine Art Schnecken-EEG gemacht. Also da haben wir die Gehirnströme der Schnecke abgeleitet.
Und was findet man dabei heraus? Wie unterscheidet sich dann der Schneckenschlaf vom Menschenschlaf?
Ja, da sind wir gerade noch an der Untersuchung. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben sehr viele Daten aufgenommen. Also wir hatten tagelang, wo wir eben halt das EEG aufgenommen haben. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, inwieweit können wir da etwas herauserkennen. Also wir sehen, dass da mehr Aktivität ist tagsüber und weniger in der Nacht. Aber das sehen wir auch beim Menschen. Aber das ist nicht die Quintessenz des Schlafes. Im Schlaf verändert sich die Aktivität, die Feuerungsmuster. Und wir wollen wirklich schauen, ob die Zellen abends, nachts miteinander anders kommunizieren. Ob es zum Beispiel wieder Abspielprozesse gibt. Bei Menschen ist es nämlich so, dass wir im Schlaf nochmal quasi den Tag ein bisschen durchleben, weil das Kurzzeitgedächtnis ein bisschen in das Langzeitgedächtnis überspielt wird. Und wir wollen schauen, ob es ähnliche Veränderungen eben halt bei der Schnecke gibt. Und da sind wir an der Auswertung. Da kann ich bisher noch keine bessere Aussage machen.
Also geht es da darum, ob dann Schnecken träumen, würde ich jetzt mal annehmen. Also wenn man sich überlegt, ja, wie würde denn vielleicht so eine Schnecke träumen, träumt die dann vom Salat essen oder vielleicht, ja, also ich habe im Kopf irgendwie dieses Bild von den Tigerschnecken. Vielleicht kennen die einige von den Hörenden auch, die haben so ganz akrobatische Paarungsrituale. Sowas könnte man sich vorstellen, dass sie davon träumen. Aber inwiefern kann man das denn überhaupt aus so Gehirnströmen lesen, dass da oder ob da ein Traum stattfindet?
Wir können bisher aus keinen Gehirnströmen, egal von einem Tier oder von einem Menschen, herausfinden, was diese Person oder dieses Tier träumt. Bei einem Menschen haben wir jetzt wirklich bahnbrechende Forschung gehabt vor 2 Jahren, dass wir überhaupt feststellen können, mit einer 80-prozentigen Wahrscheinlichkeit, ob diese Person gerade überhaupt träumt. Wir haben so eine Art quasi Areal gefunden, das immer aktiv wird, wenn Menschen von Traumerlebnissen berichten. Und ob Tiere ein Bewusstsein haben, weil Träume sind ja eine Art bewusstes Erleben, das können wir noch nicht messen, weil wir haben noch keinen Bewusstseinsmeter. Wir können nur von Menschen annehmen, dass jetzt mein Gegenüber auch Bewusstsein hat, weil es sich so verhält wie ich und ich von mir aus annehme, dass ich Bewusstsein habe. Aber schon bei Haustieren wissen wir nicht, ob die Bewusstsein haben. Ich würde stark vermuten, dass Katze und Hund und wahrscheinlich auch ein Fisch und wahrscheinlich auch meine Schnecke ein Bewusstsein hat. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen noch nicht, was genau Bewusstsein ist. Und das war ja die Ausgangsfrage eigentlich meiner Forschung, ja.
Und wahrscheinlich ist da auch der Hintergrund, dass man versucht jetzt zu gucken, wo kann man da den Schneckenschlaf vergleichen mit dem menschlichen Schlaf, um dann eben auch ja nicht nur zu sagen, ja, auch die Schnecke erholt sich im Schlaf, so wie der Mensch, sondern dann, wenn etwas anderes bei der Schnecke passiert, würde das auch beim Menschen passieren im Schlaf.
Ja, das Tolle ist, als diese bahnbrechende Gedächtnisforschung mit der Schnecke gemacht wurde, hat man herausgefunden, dass die Grundlagen von Lernen und Gedächtnis, also die gleichen Gene, die gleichen Proteine, die in den Nervenzellen aktiv sind, auch für die Gedächtnisprozesse bei Menschen wichtig sind. Also da unterscheiden wir uns gar nicht so sehr. Bei Menschen wird es ein bisschen komplexer, aber das Grundgerüst, wie Lernen und Gedächtnis funktioniert, ist bei Mensch und Schnecke gleich. Und wir vermuten, dass Schlaf etwas ganz Grundlegendes ist. Jeder Organismus, der ein Nervensystem hat, muss lernen und wir glauben, dass weil er lernen muss, er auch schlafen muss. Und wenn man sowas Grundlegendes hat, dann kann man eben runtergehen zu einem evolutionär einfacheren Tier und dort diese Prozesse untersuchen, um dann auf das komplexere Wesen wie beim Menschen zu schließen. Und ich glaube, dass Schnecke und Mensch unterscheiden sich gar nicht so sehr, wie wir eigentlich uns wünschen würden.
Wenn wir da gerade bei den Unterschieden sind, jetzt hast du ja geforscht zu dem Schneckenschlaf und dem Fruchtfliegenschlaf. Wo liegen denn da die Unterschiede?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich, für mich persönlich nur in der Größe der Nervenzellen und in der Zahl. Was man vielleicht sagen kann, bei den Fruchtfliegen gibt es einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen. Also die Männchen legen einen sehr ausgedehnten Mittagsschlaf ein, vielleicht so ein bisschen auch wie beim Menschen. Und bei den Schnecken würde man ja denken, die schlafen den ganzen Tag. Das war auch die Vermutung eines der ersten Forscher, mit denen ich das Projekt plante. Und tatsächlich ist es so, dass die Schnecken den ganzen Tag über aktiv sind. Und die Schnecken schlafen ein bisschen weniger. Die schlafen nur so 400 bis 500 Minuten. Also die Schnecken kommen mit weniger Schlaf aus, schlafen tagsüber oder beziehungsweise diese Gattung, die ich untersuche, schläft tagsüber nicht. Die Fruchtfliege schlafen mehr und die Männchen besonders viel am Tag.
Jetzt ist ja so eine Schnecke ein Tier, das vielleicht erstmal nicht so viel Beachtung bekommt. Ich hatte so einen Schlüsselmoment eigentlich, wo ich in einem tropischen Land war und da habe ich eine ziemlich große Schnecke gesehen, habe mir die genau angeguckt und habe dabei festgestellt, wie sich irgendwie die Muskeln so ganz kleinteilig bewegen, wenn sich die Schnecke bewegt. Fand das super faszinierend und seitdem interessiere ich mich auch so ein bisschen für Schnecken. Was waren denn so Beobachtungen abseits vom Schlaf, die dich fasziniert haben an den Schnecken?
Also genau das, was du beschreibst, das empfinde ich auch als die Schönheit. Man denkt immer, Schnecken wären langsam, aber das sind sie gar nicht. Die haben nämlich auch teilweise sehr schnelle Reaktionen. Also die können nicht alles nur in Slow Motion machen, aber sie können sich teilweise auch sehr schnell zusammenziehen, wenn sie eine Gefahr wittern. Und dann bewegen sie sich eben langsam fort, aber kontinuierlich. Wir Menschen sind eher so sprunghaft. Wir machen eine kurze Zeit etwas und dann machen wir wieder lange Zeit ab und zu mal nichts. Also wenn man Videos von Menschen aufnimmt, dann gibt es viele stille Perioden zwischendrin. Und die Schnecke macht einfach kontinuierlich ihr Ding durch. Das finde ich fantastisch. Dann finde ich es toll, dass ein Tier, was keine Abwehrmechanismen hat, das keine Aggression zeigt, also Ja, also dieses Love, Peace and Happiness, das passt bei den Schnecken sehr gut. Die liegen sich teilweise meine Schnecken, zu Paarungsringen zusammen. Also da liegen dann 20 Schnecken und sind gleichzeitig Männchen und Weibchen. Wenn sie auf jemanden stoßen, den sie nicht mögen, dann drehen sie sich einfach um. Aber es gibt keine Möglichkeit, den anderen zu beschießen oder zu bekriegen. Und da könnten wir uns Menschen so ein bisschen was von abschneiden. Ich glaube, Schnecken sind sehr tolerant ihrer Umwelt gegenüber.
Friedliche Tiere dann, die wahrscheinlich auch so ein bisschen anderen Energiehaushalt haben, wenn sie sich so langsam ja doch größtenteils bewegen, so wie ja Faultiere zum Beispiel auch sehr energieeffiziente Tiere im Endeffekt sind, weil sie sich so langsam bewegen.
Das ist gut möglich. Das ist, glaube ich, auch jetzt also bei meiner Schnecke, bei der Plysia californica nicht gut untersucht. Ich meine, das sind ja auch nochmal Invertebraten, das heißt, die Schnecke passt sich sowieso den Umgebungstemperaturen an und damit eben auch im Metabolismus. Bei uns Menschen geht ja ein Großteil der Energie darauf, dass wir die Körpertemperatur immer in einem ganz kleinen, engen Fenster von einem Grad hoch oder runter weiterhin aufrechterhalten müssen. Und die Schnecke hat das Problem nicht, die nimmt immer die Temperatur der Umgebung an und da spart sie schon viel. Aber das machen ja Fruchtfliegen und andere wirbellose Tiere auch. Ja.
Ja, mal abseits von den Schnecken, du hast dich ja auch viel mit dem menschlichen Schlaf beschäftigt und auch ein Buch veröffentlicht, jetzt kürzlich mit dem Titel Warum wir schlafen. Was ist dir wichtig, wenn wir über den menschlichen Schlaf sprechen?
Dass wir den Schlaf nicht als unnütze Zeit oder als passiven Zustand wahrnehmen, sondern als wirklich wichtigen Bestandteil unseres Lebens und dass wenn wir versuchen, den Schlaf irgendwie rückzudrängen und zu beschneiden, dass sie uns dann ganz viel Lebensfreude nehmen. Im Schlaf wird zum einen unser Gehirn durchgewaschen, da weiten sich die Nervenzellzwischenräume um sagenhafte 60% und da werden wirklich alte Proteinreste weggespült und wenn das weniger passiert, dann neigen wir dazu, eher möglicherweise Alzheimer zu entwickeln. Dann wird im Schlaf werden die Nervenzellen ein bisschen zurückgestutzt, wie so ein Baum im Frühling, damit er dann wieder tagsüber gut auswachsen kann und neue Verbindungen knüpfen kann. Und dann werden im Schlaf Erfahrungen, die ich die letzten Tage gemacht habe, einsortiert und neue Querverbindungen gezogen. Die Quintessenz wird rausdestilliert. Wenn wir uns an das letzte Jahr zurückerinnern, dann wissen wir nicht mehr genau, wann wir wo was mit wem gemacht haben. Aber wir haben Grundgefühle, dass wir auf einer Party da und da waren. Wir wissen nicht mehr genau mit wem. Und dieses Grundgefühl, das bildet sich im Schlaf heraus und das ist das eigentliche Wissen, mit dem wir durchs Leben laufen. Und wenn wir den Schlaf von der Bettkante stoßen, dann geht es uns schlechter, dann sind wir am nächsten Tag unglücklicher und man muss sich wirklich fragen, ob wenn ich jetzt meinen Schlaf um 2 Stunden täglich beschneide, ob ich dann nicht wirklich unglücklicher, ineffizienter und unaufmerksamer durchs Leben gehe. Und daher sollten wir uns täglich wirklich den Schlaf gönnen, den wir brauchen.
Ja, und ich finde persönlich auch abgesehen von dem glücklicher sein, dem effizienter sein, ja auch einfach Schlaf was Wunderbares und Wunderschönes und finde auch deswegen sollten wir es mehr würdigen.
Ja, also wenn Schlaf gut funktioniert, dann ist es etwas unglaublich Befreiendes. Endlich darf ich mich aus dieser Welt mal kurz zurückziehen, loslassen, locker lassen und mich einfach entspannen. Ja, Schlaf ist die schönste Entspannung, die man sich vorstellen kann, klar.